Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ja, wir sind gerade frisch zurückgekommen aus unseren Osterferien und da haben wir einiges erlebt. Wir waren nämlich 10 Tage lang unterwegs in der Bretagne. Und da sind wir mit einem Wohnmobil rumgefahren, haben ganz viele unterschiedliche Orte besucht. Wir waren am Meer, wir waren aber auch im Landesinneren und davon wollen wir euch berichten.
Genau, und weil wir so viel erlebt haben, wollen wir es in 2 Teile unterteilen. Denn in den ersten Tagen waren wir am Golf du Morbihan und an der Südküste. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil werden wir euch berichten, wie wir quer durch die Bretagne fahren bis nach Saint-Malo und in die Bucht von Mont-Saint-Michel.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Diese Reise haben wir gemeinsam mit Tourisme Bretagne und Rent Easy organisiert und durchgeführt. Und bei Rent Easy haben wir auch unseren Etrusco, unser Wohnmobil, gemietet. Ganz in der Nähe von Köln haben wir das abgeholt. Direkt am Freitag nach der Schule konnten wir dann losstarten. Wir haben den Wagen vollgepackt und sind Richtung Westen gefahren, durch Belgien durch, haben irgendwo unterwegs übernachtet und waren dann Samstag eigentlich die ganze Zeit unterwegs und abends in der Bretagne.
Sind schon so ein paar Kilometer, aber wir haben es gemütlich sind wir es angegangen und das ist ja das Schöne im Wohnmobil, dass man einfach mehr oder weniger stehen bleiben kann, wo man möchte, sich ausruhen kann und dann weiterfährt. Und dann kamen wir abends an der Südküste an in Sarzeau und da hatten wir einen ganz tollen Campingplatz.
Lannoydic.
Genau.
Ich möchte euch schon vorwarnen. Genau, ja, ja. Die Aussprache der französischen Namen, das ist für mich immer noch eine Herausforderung.
Wobei vor allem sind ja nicht französische, sondern bretonische Namen. Ist ja noch mal schwieriger, würde ich sagen, oder?
In der 9. Klasse habe ich mich ja immer damit gerühmt, dass ich so besonders toll die französische Sprache aussprechen kann.
Ah ja.
Davon rück ich heute ab. Ja, ich kann sie wahrscheinlich immer noch toll aussprechen, aber wahrscheinlich
habe ich aber sofort
falsch
gemerkt. Ja,
natürlich, genau.
Und dann kommt noch das Bretonische dazu.
Genau. Die erste Station war am Golf du Morbihan, wie du sagtest, in Sarzeau.
An der Südküste der Bretagne.
Genau. Da haben wir einen wunderschönen Campingplatz gehabt. Wir wurden da freudig empfangen. Ne?
Ja, und die waren auch alle total glücklich, dass sie endlich wieder auf hatten. Denn die Saison ist jetzt gerade gestartet am 1.4. Und da war noch relativ wenig los. Und wir waren da wirklich an so einer grünen Oase, fast die einzigen auf diesem Campingplatz. Und waren sofort total entspannt in dieser Ruhe. Das war echt toll.
Ja, außer uns war nur so ein britisches Paar da, älteres Ehepaar, die knallhart direkt gezeltet haben. Das,
bei 0 Grad.
Ja, es war
nachts. Oder 5.
Tagsüber war auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, das Wetter schön, die Sonne hat geschienen, sodass wir dann am ersten Tag offiziell, erster Tag Anreise, dann war es schon sozusagen der zweite Tag, sind wir losgestartet. Wir hatten in unserem Etrusco hinten so eine große Garage und da passten alle unsere 4 Fahrräder rein, sodass wir dann vor Ort mobil waren, das Wohnmobil am Campingplatz stehen lassen konnten und direkt losgefahren sind und haben da die Halbinsel Rüss erkundet. Das ist nämlich quasi da so eine Halbinsel. Im Hinterland ist der Golf von Morbihan und Sarzeau liegt eben auf dieser Halbinsel. Und da sind wir ja die Küste entlang gefahren, ne?
Ja, erstmal bevor wir losfahren konnten, mussten wir unsere Jungs vom Campingplatz loseisen. Wir hatten nämlich den Chefstellplatz direkt gegenüber des schönen Spielplatzes mit so einem Hüpfkissen. Da haben sie sich erstmal gemütlich gemacht. Wir konnten ein bisschen Tischtennis spielen, das war auch ganz cool. Ja, und irgendwann sind wir dann aufgebrochen und sind die Küste ein Stückchen lang gefahren. Und die erste Station war das Schloss Soussignon. Und das haben wir uns als erstes mal angeguckt. Das war unsere erste Sehenswürdigkeit, kann man sagen.
Genau, es war ein super Einstieg. Das ist so ein herrliches Schloss mit so einer großen Mauer und Wassergraben und 6 Türmen. Mhm. Und wir hatten eigentlich gar nicht
echt gut erhalten
Ja, und wir hatten gar nicht so viel erwartet. Wir hatten die Information, dass es innen drin gar keine große Ausstellung gibt und dass man einfach sich so mal das Gebäude ein bisschen anschaut. Pustekuchen, wir sind da reingegangen und da ging es dann direkt los. Also erstmal waren so verschiedene Erker, da gab es so Brettspiele. Das war
so
ganz
Dame
nett
und Mühle und sowas, war ganz cool. Und ein Verkleidungsraum.
Ja, plötzlich war ganz erschrocken. Plötzlich kam so ein mittelgroßes Burgfräulein um die Ecke und dann stellt sich heraus, das
und
ist ja der Matto.
War eigentlich Matto.
Ja, genau. Ja. Ne? Der hat sich dann erstmal in so einen Fummel geschmissen, hat aber dann erst im zweiten Blick die Männerkleidung gefunden und hat sich dann natürlich direkt danach als kerniger Ritter verkleidet. Ja. Das war auf jeden Fall direkt ein erstes Highlight, ein sehr lustiges lustig.
Also man sollte, ihr merkt schon, mit Kindern, wenn ihr dort seid, plant ein bisschen Zeit ein. Denn zum einen hat man das Schloss, was ziemlich groß ist und wo man einiges besichtigen kann. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch draußen, gibt's Ländereien, große Wiesen, sieht so ein bisschen aus wie England, mit so ganz sattgrünen Wiesen. Und da gibt's Tiere, also Schafe gab's zum Beispiel, Ziegen. Und dann gibt's aber auch draußen so mittelalterliche Freizeitbeschäftigungen, die man mal ausprobieren kann. Sowas wie Armbrustschießen. Das war natürlich auch ein Highlight für uns, aber auch für die Jungs.
Das sollten wir jetzt nicht in unmittelbarer Nähe der Schafe erwähnen, das Armbrustschießen.
Nein, man hat das Armbrust. War auch nicht in unmittelbarer Nähe.
Genau.
Es hatte nichts miteinander zu tun.
Genau, ich wollte es nur sagen. Nein, da waren die französischen Helfer, die waren sehr freundlich. Die haben das ganz langsam auf Französisch erklärt, so was wir es alles verstanden haben. Die haben nicht auch besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass da nicht irgendwelche Besucher wild mit der Armbrust herumschießen. Oder auch ja, andere Touristen. Es war aber insgesamt sehr wenig los und das war super. Die Jungs haben da auf irgendwelche Brettfiguren geschossen, so Scheiben, Zielscheiben. Und das war eine nette Geschichte, ne?
Ja, und dann gab es noch so andere, ne, so Wurfsachen, wo man irgendwas einschmeißen konnte und so. Und ja, wir haben da echt einiges an Zeit verbracht und hätten sogar noch länger bleiben können. Man konnte hinterher auch noch so die Burgmauer entlang gehen, hatte da einen schönen Blick. Und es war so ein bisschen wie in so einem Film, beziehungsweise in so einem Albtraum, wo man den Ausgang nicht findet. Also man, es war so ein bisschen unübersichtlich. Das Schloss ist sehr groß und über ganz viele Etagen und manchmal ist es dunkel und dann gibt's eine Ausstellung. Das war total cool. Und wir sind da so ein bisschen lang geirrt, bis wir diese Schlossmauer gefunden haben. Und dann haben wir sie gefunden, wurden mit einem sehr schönen Blick belohnt.
Das erklärt, dass Milan und ich bereits draußen waren, den Ausgang gefunden hatten.
Wir dachten, noch, wo kommt die denn endlich?
Und ich euch da plötzlich oben auf der Schlossmauer entdeckt habe. Ne?
Ja, ja, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ihr uns da gesehen habt. Wir hatten uns vorher, waren wir in so einem Kerker, dann waren wir irgendwo anders. Aber wir haben es gefunden und ist auf jeden Fall sehr schön da und macht Spaß, das Schloss zu besichtigen. Da haben übrigens mal bretonische Herzöginnen und Herzöge gelebt.
Natürlich.
Als Sommerresidenz hatten sie es, genau.
Ja, Milan und ich waren ja nicht ganz zufällig unten vor dem Schloss bereits, denn wir hatten Hunger.
Ja.
Und wir hörten, dass es in der Nähe einen Bauernhof gibt.
Ja.
Eine mit einer Fromagerie. Soussignon, auch ein paar Minuten vom Schloss entfernt. Deswegen haben wir uns auf die Räder geschwungen, auf euch gewartet. Und dann sind wir die paar Meter weitergefahren, so einen kleinen Feldweg rein und dann war da dieser Bauernhof, der so ein angegrenztes Restaurant hatte und da konnte man dann organisch, biologisch, nachhaltig die Dinge vom
frisch
Bauernhof,
vom Feld, ne? Genau.
Vom Feld und von der Weide, muss man ja auch sagen, kosten.
Genau. Und da gibt's einen ganz berühmten Käse, den Tom de Ruys. Und das sind so runde Käse, die, was haben sie erzählt? Ich glaube, 20 Liter Kuhmilch. Mit 20 Litern wird ein so ein Käse bereitet, dann reift er da ewig. Und den gibt's mit außenrum mit Knoblauch, mit Kümmeln, mit Zwiebeln und so weiter. Und das kann man da nicht nur sehen, wie es zubereitet wird, also wie der da reift, sondern man kann es natürlich auch probieren. Und das war sehr, sehr lecker.
Ja, probieren ist immer
und
schön.
Und kaufen kann man auch sagen.
Kaufen ist auch gut.
Kaufen ist auch gut.
Erstmal probieren, dann kaufen. Aber man konnte auch so einen Blick werfen. Die hatten halt so Kühlhäuser oder so dunkle Räume. Die hatte uns die Dame da gezeigt, wo der Käse dann reift. Und dann haben wir auch sehr lecker gegessen. Das ist ja immer schön. Ich mag so Bauernhof-Restaurants gerne, wo man so frische Sachen essen kann.
Ja, es war sehr lecker.
Und das war eine schöne Sache. Und dann haben wir noch hinterher die Kälber begutachtet, die frisch geboren waren.
Ja, eins war erst am Nachmittag vorher geboren worden, stand da so tapsig rum. Das war natürlich auch für uns und für unsere Jungs sehr niedlich. Und das ist eine bestimmte bretonische Rasse. Kuhrasse, die Schwarzfußrasse und die Ländereien, die sind da riesig und da gab es auch so ganz süße Schweine mit so Schlappohren, blonde Schweine mit Schlappöhrchen und eine bestimmte bretonische Pferderasse. Also da kann man auch ganz gut Zeit verbringen, nicht nur essen und kaufen, sondern auch die Tiere anschauen.
Aber natürlich wollten wir aktiv sein und der Golf du Morbihan und die Halbinsel Rüß eignen sich hervorragend, um sie mit dem Fahrrad zu erkunden. Es gibt ein gutes Fahrradnetz und eigene Fahrradwege oder man wird eben über Seitenstraßen geleitet, damit man nicht auf der Hauptstraße langfahren muss. Und unser Ziel war am Nachmittag, waren die Salzmoore am Golf du Morbihan. Und die gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert, die dienten der Salzgewinnung. Und im letzten Jahrhundert ist es so ein bisschen eingeschlafen. In den 2000er Jahren wurde das Ganze wiederbelebt. Und heute ist noch eine Salzbäuerin aktiv, die den Betrieb weiterführt.
Ja, und das ist eine total schöne Landschaft, wo man lang spazieren kann. Man sieht die vorgelagerten Inseln am Golfe du Morbihan. Und das ist ein Vogelschutzgebiet. Also man sieht da ganz viele Zug- und Flugenten, Zugvögel, Kormorane, ganz verschiedene Tiere. Und da sind auch ganz viele Leute unterwegs. Wir waren am Sonntag da. Es ist so eine Spaziergehmeile. Und ja, da kann man auch ganz gut Zeit verbringen und da mal lang marschieren.
Genau, es ist bei Saint-Amel. Und interessant ist auch die Insel Tascan, die man nur bei Ebbe erreichen kann. Und wir waren natürlich taktisch schlecht geplant da, als wir nämlich ankamen, war Flut. Und dann sahen wir nur, da mündete die Straße im Wasser. Ja, und wir hatten so das Bedürfnis, weiterzufahren, um auf diese schöne Insel zu kommen. Aber da hätten wir, ja, ich weiß gar nicht, mehrere Stunden warten müssen. Und so haben wir die Räder da abgeschlossen und sind halt durch diese Salzmoore gewandert und haben uns das mal ein bisschen angeschaut.
Genau. Ja, dann sind wir wieder zurückgefahren, haben den Abend schön ausklingen lassen auf dem Campingplatz. Die Jungs waren da mit den Fahrrädern noch weiter unterwegs. Uns hat's dann irgendwann gereicht. Wir haben uns in die Sonne, die Abendsonne gesetzt und ja, am nächsten Tag sind wir schon relativ früh aufgestanden, mit Vogelkonzert geweckt worden, denn das war total schön, auf jedem Campingplatz mit der, ja, so mitten in der Natur zu sein. Und dann ging's früh los. Da hatten wir nämlich einen insgesamt sehr sportlichen Tag vor uns.
Ja, denn wie gesagt, die Bretagne eignet sich hervorragend für Outdoor-Sport und das wollten wir auch testen. Deswegen sind wir nach Grandchamp gefahren, das ist in der Nähe von Vannes. Und da haben wir uns E-Mountainbikes ausgeliehen, denn wir wollten auch mal da die Gegend erkunden. Wir haben gehört, da gibt es tolle Trails, unter anderem den A la Découverte de Bourgogne Trail. Den haben wir natürlich nicht nur einfach so gefunden. Es gibt nämlich eine App, die heißt En Piste und die hat uns da super weitergeleitet, ne?
Genau, ist aber auch so gut ausgeschildert. Also wir haben uns diese Strecke ausgesucht, weil die so sehr abwechslungsreich durch Felder, durch Wald führte und 19 Kilometer lang war. Haben wir gedacht, okay, das ist so eine Strecke, was wir auch mit den Jungs und mit dem E-Mountainbike ohnehin ganz gut schaffen können. Und wir waren total überrascht, was das für abwechslungsreiche Strecken waren. Das war echt schön.
Ja, weil es waren ja einige auch so richtige Downhill-Trails, die so über Stock und Stein waren. Also man muss da schon technisch ein bisschen anspruchsvoller. Aber wir sind ja geübte Mountainbiker. Also das hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs sind da auch runtergebrettert. Mhm. War sehr, sehr cool. Vor allen Dingen auch die Landschaft. Das war für uns ungewöhnlich. Wir sind ja oft oder meist in den Alpen Mountainbike gefahren. Und dann plötzlich in der bretonischen Landschaft mit so kleinen Mäuerchen, so knorrigen Bäumen, die sich so über die Wege schwingen. Das war schon eine coole Sache.
Ja, und vor allem waren wir da komplett für uns. Ja. Ne? Der Einzige, den wir immer wieder getroffen haben, war so ein älterer Jogger. Der hatte irgendwie eine ähnliche Route wie wir. Der kam immer, manchmal kam er uns entgegen, manchmal kam er von hinten. Ja. Also, da ist er ja schon wieder. Und das war's dann aber auch. Ne? Ja, da waren wir komplett für uns.
Der hatte wahrscheinlich nicht die App, die ihn vernünftig geleitet hat.
Der hatte eine andere App.
Deswegen ist er immer anders gefahren. Die App ist hilfreich, man sieht halt immer, wo man ist und wann man jetzt das nächste Mal abbiegen muss, aber es gibt auch so eine Beschilderung, also sind die Schilder sind relativ klein, da muss man schon ganz genau aufpassen und wenn wir uns auf die Schilder verlassen haben, dann mussten wir das ein oder andere Mal umkehren, weil wir dachten, oh nee, da vor 10 Metern war das Schild, das ging nach rechts, das war so klein, das haben wir mal übersehen, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert und ich war wirklich überrascht, positiv überrascht, dass man da so cool Mountainbiken fahren kann und jetzt nicht nur eben, sondern wirklich querfeldein. Ja,
super abwechslungsreich, ne? Durch so sandige Heidelandschaft zum Teil, durch Pinienwälder. Und wir haben auch einen ganz schönen Ort gefunden, um eine kleine Rast zu machen. Das war so eine verfallene Kapelle, die Chapelle de Notre-Dame de Bourgogne. Und das ist war so ein ganz verwunschener Ort mitten im Wald, diese Kapelle. Und ja, so ein Ort mit ganz viel Ruhe, wo man auch mal Station machen kann. Das war echt schön.
Genau. Also am Golfe du Morbihan kann man auch Mountainbiken, aber Golf, Wasser, da schreit ja danach auch mal die ganze Region vom Wasser aus zu erkunden. Und da hatten wir eine Verabredung am Nachmittag mit dem Nicolas. Der hat da schon auf uns gewartet in Le Bonneau am Golf. Und zwar wollten wir dann eine Runde mit den Kajaks fahren.
Ja, und das haben wir auch gemacht. Erstmal wurden wir ausgestattet. Man kann sich da Neoprenanzüge und Rettungswesten ausleihen. Und dann haben wir zu zweit, also wir hatten 2 Zweier-Kajaks und war noch ein französisches Paar mit dabei und eben der Nicolas als Guide. Und da kann man, es war sehr windig an dem Tag, ne? Also er hat dann so eine Route ausgesucht, dass wir so ein bisschen geschützt unterwegs sind im Golf. Und da kann man wunderschön unterwegs sein und sich die Gegend vom Wasser aus anschauen.
Also ich war ein bisschen skeptisch, als er plötzlich so unsere Klamotten begutachtete und dann so und dann plötzlich anfing, so Neoprenanzüge und alles Mögliche rauszuziehen. Ich
dachte, hast du dich schon im Wasser liegen sehen oder
was? Ja, weil es halt eben windig war und es war sehr wellig und da dachte ich, okay, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt gleich da mit dem Kajak irgendwie so eine Rolle zu machen, so eine Wende oder im
Wasser zu landen. Ja, und das Wasser war so, hatte so 11 Grad, ne? Also
ja, war jetzt kann man drauf verzichten. Einladend. Aber wir haben natürlich sehr technisch professionell gepaddelt und es bestand zu keiner Zeit irgendwie Gefahr, dass wir umkippen.
Nein, das Wasser war ja auch wirklich ruhig.
Ja, also, ne, ja.
Ja.
Ja, oder es lag daran, dass er eine gute Route ausgewählt hat. Aber
ja,
da sind wir dann so ein bisschen da lang gepaddelt. Und das Ganze ist ja wirklich toll, das mal vom Wasser aus zu sehen. Diese Landschaften, diese felsigen Buchten. Und was ich immer toll finde, sind diese bretonischen Häuser, die so traumhafte Lagen direkt am Wasser haben.
So Natursteinhäuser, so, wow, ne? Die waren schön. Und man sieht auch noch ganz viel von der Austernzucht, die es dort früher gab. Diese kleinen Hütten, wo die Austern dann zubereitet wurden. Dann da sieht man noch ganz viel und auch ganz viele Vögel. Ne? Also die Landschaft ist wirklich total schön. Wir sind dann so die Küste lang gepaddelt. Und ja, das ist einfach total toll da. Und Schiffswracks gibt's auch. Denn im Zweiten Weltkrieg haben sich viele dagegen gewehrt, ihre Schiffe zu Kriegszwecken zur Verfügung zu stellen und haben sie dann lieber da verrotten lassen, haben wohl gehofft, dass sie sie danach noch weiter nutzen können. Dem war nicht so und deswegen gibt's da so eine Art Schiffsfriedhof, was unsere Jungs auch sehr spannend fanden, ne? Da mal dran vorbeizufahren und dann zu sehen, okay, das sind Schiffe, die liegen hier seit 80 Jahren. Und nicht nur eins, sondern waren einige, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. So im Seitenarm, ne? Mhm. Also es hat den Jungs auch Spaß gemacht, weil eben solche kleinen Storys zwischendurch, das muntert auf und da paddelt man direkt noch ein bisschen schneller, wenn man weiß, da gibt's noch so eine kleine Attraktion zu erkunden.
Ja, ne? Und auch der Hafen von Le Bonneau da lang zu fahren, das ist total schön. Da gibt's so eine ganz alte Brücke, so eine hohe Brücke. Und ja, die Bötchen, die da überall liegen, also das ist wirklich eine tolle Art, die Gegend noch besser zu erkunden mit dem Kajak.
Ja, und dann sind wir danach, ne, ich glaube so 1-2 Stunden waren wir unterwegs und dann meinte der Nikola, grüßt mir noch den Schal.
So haben wir uns das gemerkt.
Und dann sind wir zum Campingplatz gefahren. Haben
den Schal gefunden.
Den Campingplatz Fontaine du Alst, wird so ausgesprochen, Alst. Ja,
ja, könnte
dann
sein.
Dann kam unser dann älterer, der erinnerte mich so ein bisschen an Peter Lustig, der hatte so eine Jeanslatzhose an, ja, da kam er fröhlich an und du Peter meinst Lustig. Du, hallo, bist du der Schal?
Ich soll dich grüßen vom Nikola.
Meinte, nein, ich bin der Knut. Also, ach,
wusste. Irgend so ein französischer Name mit C.
Genau, das war aber ja, kein
Problem. Er war ein bisschen beleidigt, aber hat sich dann schnell gelegt.
Der war gut drauf und hat uns freudig erwartet und hat uns da willkommen geheißen auf seinem, in seinem Garten, wie er es genannt
genau,
hat.
Genau, ne? Das war wirklich ein Garten. Man kann sich da auch mit Kräutern und Früchten bedienen. Da wächst unheimlich viel. Und das ist der erste Campingplatz, der 2012 mit dem Siegel, Andi, sag mir noch mal kurz, wie es heißt.
Mit dem Label dem, Green Globe.
Green Globe,
weltweit genau. Ausgestattet weltweit worden ist. Sogar. Und da ist der Schal zu Recht, ach nee, der Claude.
Der Claude.
Zu Recht, jetzt fangen wir auch durcheinander, zu Recht stolz drauf. Und das war wirklich eine sehr schöne Sache. Also man gab so Felder zum Pflücken und da hinten, ne, waren so kleine Beete und.
Und eine Ziege rannte da noch rum und wir saßen dann auf so einem, mittendrin gab es so eine riesige Wiese, wo man auch so ein paar Sitzgelegenheiten hatte. Und da haben wir uns dann hingesetzt, unsere Spaghetti gegessen mit den Kräutern aus dem Garten und das war einfach total nette Atmosphäre da. Richtig urig.
Ja, da hatten wir einen schönen Abend. Und sind aber am nächsten Tag aufgebrochen, denn wir haben ja einen Roadtrip unternommen und die Straße rief.
Und das hatten wir übrigens bei jedem Campingplatz, dass die Jungs, oh nee, können wir hier nicht noch länger bleiben und dann, oh, ob der nächste Campingplatz auch so schön wird. Und dann kamen wir immer beim nächsten Campingplatz an und so, oh, hier ist ja noch besser, hier ist ja auch total schön. Und so war es dann zum Glück jeden Tag, wenn wir weiterfahren mussten.
Da wurde es jetzt erwähnt. Oder
wollten.
Wir haben Campingplätze angesteuert. Es gibt natürlich auch klassische Wohnmobilstellplätze. Das haben wir auch in der Vergangenheit öfters gemacht in Frankreich. Das sind dann halt, kennt ihr vielleicht so diese Parkplätze, wo dann halt einfach Wohnmobil neben Wohnmobil steht. Da gibt's halt eine Infrastruktur, wo man das Wasser ablassen kann etc. Aber es ist jetzt landschaftlich nicht besonders reizvoll, wie ich finde, oder wo man sich jetzt abends auch gerne mal irgendwie hinsetzt. Und für die Kinder ist halt einfach so ein klassischer Campingplatz viel schöner. Man kommt mit den Leuten noch eher ins Gespräch. Es gibt ein bisschen Freizeitmöglichkeiten. Es gibt auch sanitäre Anlagen. Also das war schon gut, dass wir das da gemacht haben.
Ne? Ja, für uns ja auch. Ne? Also jeder Campingplatz hatte Tischtennisplatten. Also wir haben viel Tischtennis gespielt und die Jungs waren da auf Spielplätzen, auf Trampolinen, haben noch andere Kinder kennengelernt und so. Ja, es hat schon was für sich. Ne?
Ja, deswegen hat das Wetter geweint, als wir am nächsten Tag aufbrechen mussten.
Sehr poetisch.
Ja, genau. Ja. Es regnete. Wir hatten es darauf eingestellt. Es hieß ja immer, wenn ihr in die Bretagne fahrt, nehmt den Zwiebellook mit, bereitet euch auf jede Art von Wetter vor.
Und es war ja auch April. Ne?
Genau.
Also nicht nur Bretagne, sondern es war ja nicht Hochsommer oder so. Ne?
Genau, wir hatten die ersten Tage waren Sonnenschein, beziehungsweise es war trocken. Das ist auch ganz praktisch, weil beim Regen Mountainbiken oder Kajakfahren macht jetzt nicht so viel Spaß. Das hat sich das Wetter halt eben für unseren dritten Tag aufgehoben. Da sind wir nämlich nach Karnak gefahren. Mhm. Und Karnak ist bekannt, denn dort gibt es Meniere, ne? Sogenannte Megalithen, Hinkelsteine.
Mhm. Und zwar das größte Hinkelsteinfeld der Welt.
Genau, ich habe sie gezählt.
Auf einer Länge von 4 Kilometern. Also es ist wirklich sehr beeindruckend und sehr riesig, dort zu sein.
Genau, also du hast die Kilometer gezählt. Ich
du hast die Hinkelsteine
Meniere gezählt. 2792.
Das hast du aber schön gemerkt.
Genau, und ich habe auch recherchiert. Die wurden nämlich irgendwann zwischen 5000 und 3000 vor Christus aufgebaut. Man weiß aber bis heute gar nicht so recht, warum.
Und es ist aber interessant, sich mit diesem Warum zu beschäftigen, auch wenn es keiner genau sagen kann. Und damit beschäftigt sich das Haus der Megalithen. Und das kann man besuchen. Und da, das haben wir als erstes angesteuert, weil es eben so gegossen hat, haben wir gedacht, okay, gehen wir erstmal da rein. Da kann man auch einen Film gucken. Den gibt's auch auf Deutsch. Man kriegt da so Kopfhörer und kann die Sprache einstellen. Und das ist wirklich ganz interessant, dass unterschiedliche Wissenschaftler verschiedene Theorien vorstellen, wie diese Meniere da hingekommen sind, ne, und was sie zu bedeuten hatten. Also waren das irgendwie Versammlungsorte, sind sie vom Himmel gefallen? Wahrscheinlich nicht, sondern von Menschenhand aufgestellt worden. Aber warum?
Genau, waren es Ländermarkierungen, waren es irgendwelche Kultstätten? Keine Ahnung. Also da gibt es verschiedene Theorien und das erfährt man in dem Haus. Und so konnten wir auch erstmal so den ersten Regen abwenden. Der Eintritt war übrigens gratis. Mhm. Und dann waren wir mit den Theorien ausgestattet, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um diese
Menierfelder. Na, erstmal waren wir noch eine Stunde in dem Museumsshop.
Ja, gut.
Der war nämlich auch gut.
Ja, genau.
Und haben uns ein bretonisches Spiel gekauft zum
Doppel
Beispiel.
Auch mit
Doppel die bretonische Variante.
Genau, ich glaube von Doppel gibt es alle Varianten.
Ja,
ne?
Aber und die bretonische ist gut.
Ja, genau.
Also die könnt ihr euch da kaufen.
Lustig.
Die ist super.
Ja, und dann kamen wir raus und sind so ein bisschen das Feld lang gegangen. Ne? Da gibt es so verschiedene Wege. Die sind ehrlich gesagt nicht so ganz praktisch miteinander verbunden. Also manchmal muss man auch über die Straße gehen und so.
Und es ist weitläufig.
Genau.
Sehr. Ja.
Aber dafür, wir haben es gar nicht so gemerkt, wir haben so die ganze Zeit auf diese Megalithen geguckt, wurde der Himmel immer blauer und die Sonne kam heraus und der Regen verzog sich. Ne?
Ja.
Und das Wetter wandelte sich total und dann waren überall hier dieser Ginster, ne? Dieser gelbe, der blühte überall. Dann tauchten da diese Steine auf, diese Felsen. Es war richtig schön und dann
und die Felder sind total cool, weil die manchmal sind diese Megalithen so in Reih und Glied angeordnet. Manchmal sehen die eher zufällig aus, manche sind dann in Kreisform und man denkt sich so, das ist so magisch irgendwie. Und wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach dem, wie heißt der Riese von Karnak? Also der Mega-Megalith, der über 6 Meter hoch ist. Und der ist aber ein bisschen versteckt zu finden.
Ja, wir haben einfach mit dem Wohnmobil keinen vernünftigen Parkplatz gefunden. Ja. Ne? Wir wollten dann nicht, es gab zwar einen Parkplatz, aber dann hätten wir quasi alle anderen zugeparkt. Dann haben wir gesagt, okay, wir opfern uns. Wir verzichten auf den Mega-Megalithen, damit die anderen wieder hinterher den Parkplatz verlassen können. Ne?
Ja, und es gibt ja auch andere fast so hohe Megalithen. Also das ist schon, wenn man da in der Gegend ist, muss man da auf jeden Fall mal hinfahren. Sowas habe ich noch nirgends gesehen. Es gibt's, ist wirklich einmalig auf der Welt, ne? Also dieses größte Hinkelsteinfeld.
Also in der Bretagne gibt's ja immer wieder diese Dolmen, also diese Grabstätten und Hinkelsteine, die trifft man da immer wieder. Aber das ist halt eben
die so gibt's in Karnak auch.
Nonplusultra.
Ja.
Und dann sind wir weitergefahren, der Sonne entgegen, Richtung Pluanel. Und da gab es den Camping de Kersili. Mhm. Und der war so ein richtiger Spaß-Campingplatz. Da gab es einen Basketballplatz, da gab es ein Schwimmbad, da gab es Trampoline. Also die Jungs waren total happy, sodass wir die auch gar nicht mehr vom Campingplatz weggekriegt haben.
Wir das war ein bisschen schwierig, ja.
Die sind da Trampoline gespielt, die haben auch direkt sich angefreundet. Da war direkt so eine ganze Gang an Jungs, die die Trampoline unsicher gemacht haben. Die konnten alle plötzlich, unsere Jungs, fließend Französisch, obwohl sie es gar nicht gelernt haben. Aber die haben sich perfekt verständigt, nonverbal, und haben da irgendwelche Backflips und Sideflips gemacht.
Genau.
Und wir haben uns die Räder geschnappt und sind da mal in die Nähe gefahren zum Meer. Ne?
Ja, das hatte da irgendwie keine Chance. Ne? So, komm, wir fahren mal ins Meer. Oh, nö, wir bleiben auf dem Trampolin. Und war ja auch okay. Ne? Das Meer ist ganz nah. Wie lange sind wir da hingefahren? 10 Minuten oder so. Und ja, sind da einfach mal an den schönen, breiten Strand und haben zum ersten Mal die Füße ins Meer gehalten.
Genau, ja du, mir ist das
ich so zumindest, kalt, ja, ich nicht genau. Weiß, ne? Ja, so kalt war es gar nicht. War ja Sonne und dann so 11, 12 Grad ist schon okay, um die Füße reinzuhalten.
Ja, und das Wasser war, das Wetter war so gut, dass es uns am nächsten Tag fast quasi
zu gut
einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Denn wir hatten ja am nächsten Tag eigentlich vor, die Halbinsel Quiberon zu erkunden und dort Strandsegeln zu testen.
Genau, also mit so Buggys über den Strand zu heizen. Nur dafür braucht man Wind und ja, den gab's halt nicht. Denn es war, wie Andi sagt, ne, einfach zu schönes Wetter ohne Wind und deshalb gab's auch kein Strandsegeln.
Es gibt ja nichts Langweiligeres, als in so einem Strandsegler zu sitzen und sich nicht fortzubewegen. Also haben wir auch gesagt, dann halt nicht. Ja. Aber die Bretagne und auch gerade hier die Halbinsel Quiberon, die eignen sich ja wunderbar zum Fahrradfahren, weil es halt eben so schön flach ist. Und es gibt halt einen Küstenweg, wo man wirklich schön lang radeln kann. Und die Halbinsel Quiberon ist halt auch landschaftlich sehr reizvoll, weil sie auf der einen Seite so kleine Orte und Sandstrände hat und auf der anderen Seite so richtig spektakuläre Steilküste. Ne? Mhm. Und überall auch diese ganzen Bunkeranlagen vom Atlantikwall. Ne? Da kann man auch immer mal halten, das finden die Jungs ja immer ganz faszinierend und haben dann gerne auch mal Fotos gemacht von den ganzen Graffitis und die da drangebracht worden sind. Und wir sind dann weitergefahren, die Halbinsel runter nach Saint-Pierre-Quiberon. Das ist so ein schöner kleiner Ort mit so einer typischen Bucht und dieser Bebauung. Da haben wir erstmal lecker zum Mittag gegessen. Ne? Das war nett.
Crepe, natürlich.
Crepe. Ich habe Pulpo gegessen.
Mhm. Ja, stimmt. Du hast gar keinen Crepe gegessen.
Nee, das war sehr lecker. Und die Sonne hat geschienen.
Ja.
Und der Himmel war blau. Also war sehr schön zum Aushalten. Ja. Wie gesagt, es war kein Wind. Ist beim Fahrradfahren manchmal auch ganz praktisch.
Und es gibt ja auch Schlimmeres, als ohne Wind bei schönem Wetter im April über die Halbinsel von Quiberon zu fahren. Und die Fahrradwege, Voie Verte heißt der Fahrradweg da, der ist nur für Fahrradfahrer, Wanderer und ich glaube auch Reiter dürfen den nutzen. Und das halt super, ne, dass man sich da nicht die Landstraße irgendwie mit Autos teilen muss. Und der führt dann so durch Dünen, Heidelandschaften, durch Pinienwälder und das macht einfach auch Spaß, da einfach mit dem Fahrrad lang zu fahren.
Ja, und das ist auch sicher, ne? Also wenn man jetzt mal irgendwie abseits dieses Fahrradwegs, ne, wir wollten quasi einmal auf die andere Seite fahren, also von der einen Seite in Saint-Pierre-Quiberon mit den Sandstränden rüber zur Steilküste, da musst du einmal quer rüber, da musst du auch mal vielleicht über eine Autostraße fahren, aber das ist alles irgendwie auch mit Kindern machbar und gar kein Problem. Und dann haben wir uns auf der anderen Seite mal diese Steilküste angeguckt. Ne? Mhm. So, jetzt ist die Frage, Jenny.
Ja.
Da gab es tolle, steile Felsen und da gab es so einen Bogen.
Ja.
So, ich weiß,
ja,
wie der Bogen geschrieben wird oder wie er ausgesprochen wird. Willst du dich fragen?
Ja, also irgendwas mit Falaise auf jeden Fall. Ne? Das heißt ja immer sowas wie Klippe oder so. Und dann ging es weiter mit, warte mal.
Nee, es war ein Arc de Port Blanc Roche Percée.
Ja, klingt gut.
Liebe Zuhörer, habt ihr euch das gemerkt? Also wenn ihr auf Quiberon seid, schaut da mal vorbei, so ein spektakulärer Bogen. Genau. Ne, erinnert so ein bisschen
auf
an Etretat.
Auf der Westseite.
Genau.
Ja.
Und ja, das spektakulär.
Da gibt es einfach auch so schöne Küstenwege, die man lang geht. Ne? Dann waren wir noch in so einem verfallenen Steinhaus, wo man da aufs Meer gucken kann und so. Das ist einfach total schön, da lang zu laufen.
Ja, weil auch an jedem Strand gibt es ja vorher so diese Fahrradabstellparkplätze, wo man die Fahrräder auch anketten kann an so Gerüste. Das ist also alles auch durchdacht und gut gemacht, sodass man mit dem Fahrrad hinfahren kann, das Fahrrad abstellen kann, abschließen kann und dann zu Fuß weiter und die spektakuläre Steilküste erkunden kann.
Ja, nur zum Baden ist es zu wild. Also das ist da verboten und wenn man die Wellen sieht und zwar trotz an einem Tag, wo es keinen Wind gab, das sollte man nicht tun. Ne? Da geht auch keiner ins Wasser, ist einfach zu aufgewühlt da. Aber die Strände sind toll. Also da einfach lang zu gehen, sich mal hinzusetzen und ja, ist eine sehr, sehr schöne Landschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Und dann ging es am nächsten Tag schon wieder weiter.
Genau.
Weiter in Richtung Westen, die Südküste entlang.
Genau. Weil wir wollten weiterfahren.
Ah ja, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Wir wollten weiterfahren,
genau. Wir hatten ja ein Ziel und das wollten wir erreichen. Und dann, Freunde von uns haben in der Bretagne sich vor Jahren mal ein Haus gekauft und die wollten wir über Ostern besuchen. Und das war das Ziel. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir mal da hinfahren. Aber unterwegs gibt es einfach zu viele schöne Orte, wo wir halt unterwegs stoppen wollen. Und das war dann unser Tag 5, wo wir einfach verschiedene Stopps eingelegt haben, um ja unterwegs nochmal so ein bisschen uns die Fahrt zu versüßen.
Ja, und da hätten wir sogar fast noch früher aufstehen können, weil die Stopps, es gibt da so viel zu sehen, dass man echt gucken muss, dass man nicht in Zeitstress gerät, weil es einfach so viele schöne Orte gibt, wo man überall anhalten könnte und sich das mal angucken könnte. Ne? Der erste Ort war Pont-Aven. Das ist so ein ganz malerisches Künstlerdorf, wo auch Paul Gauguin und auch andere Maler damals von Paris aus, als die Bahnstrecken das möglich machten, ihre Sommer verbrachten, Ende des 19. Jahrhunderts. Und ja, wenn man da ist, weiß man auch sofort, warum. Ne? Das ist einfach so ein toller Ort mit diesem Flüsschen und der Brücke, die darüber führt, so ein Mühlendorf. Und ja, da gibt's ein paar schöne Malmotive und auch so kann man da schön lang flanieren und sich dieses Örtchen angucken.
Ja, und die Schule von Pont-Aven wird das genannt. Es gab's um Paul Gauguin und Emile Bernard und der Malstil war Synthetismus. Und ich fand diese Story ganz interessant, der kollidierte so ein bisschen, weil die Menschen damals sich eher so mit dem Realismus angefreundet haben.
Ja, und die Realisten waren da ja auch vor Ort.
Genau, und dann kommen jetzt plötzlich so Maler, die sagen so, wir malen jetzt unsere subjektive Empfindung und nicht das reale Bild. Und da gab es dann auch den einen oder anderen Zwist, dass sich die Maler so ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Ja. Und
die Realisten, die saßen da irgendwie wie die Maden im Speck in dem Grand Hotel am Platz und Paul Gauguin und seine Kumpels waren irgendwie in so ja benachbarten Pensionen, die es auch immer noch gibt, die sieht man auch immer noch und haben dann wohl eher mit Bildern bezahlt oder die als Pfand dagelassen oder so.
Ja, aber interessanterweise war damals die realistische Malerei angesagt und damit konnte man Geld verdienen mit irgendwelchen kruden, subjektiven Eindrücken. Das wurde noch nicht so wertgeschätzt und deswegen mussten die armen Maler halt in der einfachen Pension leben.
Ja. Und jetzt kommen die Gäste wegen Paul Gauguin dorthin.
Genau, und nicht wegen des Realisten, der die Mühle 1:1 gemalt hat. Ne?
Ja, aber auch so ist der Ort total nett. Ne? Da gibt's so viele kleine Lädchen, ganz viele Bäckereien, Konditoreien, aber auch wir waren zum Beispiel in so einem Laden, wo man diese hübschen Suppen und Sardinenbüchsen als Mitbringsel kaufen kann. Und ja, ist einfach ganz nett, da lang zu laufen und sich das Örtchen mal anzugucken.
Ja, da kann man so eine Stunde, ne? Ganz, ganz
kann auch zwei oder drei bleiben.
Ja, ne? Aber wir wollten ja weiter und zwar war das nächste Ziel Concarneau. Das wird auch das kleine Saint-Malo genannt. Da wollten wir mal einen kleinen Abstecher hinmachen. Das ist ganz nett, weil mit dem Wohnmobil kann man so ein bisschen außerhalb parken und dann kann man so so einen Küstenweg lang gehen, dann gibt's eine Fähre, die setzt dann quasi über so einen Meeresarm rüber und dann kommt man in diese Hafenstadt hinein.
Ja, und das klingt kompliziert und weit, aber die Fähre fährt eine Minute.
Genau.
Und kostet einen Euro.
Ja, also das kann man sich von der hart ersparten Urlaubskasse leisten.
Wenn man überhaupt da hinkommt, weil nämlich dieser Stellplatz außerhalb schon so schön ist, dass man da auch wieder Zeit verbringen könnte und im Grünen sitzen und picknicken könnte.
Genau. Aber es lohnt sich auch auf jeden Fall mal durch das Concarneau zu gehen. Das ist so ein Yachthafen und man hat so ein bisschen, Hafenatmosphäre, so, ne? Also, es gibt so enge kleine Gassen. Also, es ist schön, da mal ein bisschen zu flanieren.
Ja, und dann mussten wir aber auch Gas geben, denn wir hatten noch einen Termin. Und zwar, ich glaube, um 16 Uhr war das, ne? Da waren wir in Le Guilvinec und da waren wir mit Tifan verabredet in einer Fischhalle. Und haben uns den drittgrößten Fischereihafen Frankreichs angeguckt und den sogar größten Frischfischhafen, so rum, Frankreichs.
Das ist wie so ein Zungenbrecher, ne? Ja. Der große Frischfischhafen Frankreichs.
Da waren wir.
Ja, und interessanterweise, wir kamen da an, wir stiegen aus und plötzlich das Wetter komplett gewandelt. Es war super nebelig, ne? Vorher die ganze Zeit strahlender Sonnenschein und da plötzlich kompletter Nebel. Mhm. Und wir waren im Besucherzentrum dort im Hafen Haliotica. Und da hatten sie die Tifan empfangen Und wir waren so ein bisschen überrascht, weil wir hatten damit gar nicht gerechnet. Wir dachten, das wäre so ein einfaches Besucherzentrum. Es ist aber ein richtiges Schifffahrts- und Fischereimuseum. Mhm. Und die Tiffan war so freundlich, die konnte sehr gut Deutsch und hat uns das dann so ein bisschen erklärt. Da wird dir erstmal so ein bisschen, ja, die Flotte des ganzen Ortes irgendwie näher gebracht. Dann kannst du dir mal so eine Schiffsmannschaft angucken. Da wurden dann so eine echte Schiffsmannschaft, wurde dann vorgestellt, vom Kapitän und die ganzen Männer, die dann da sitzen und arbeiten. Die sind ja auch mehrere Wochen teilweise mit den Schiffen.
Genau, es sind 7 Leute und 5 sind immer auf diesem kleinen Fischerboot unterwegs. Und das war ganz interessant, da so ein Einblick in diese Schichten dieser Menschen und dieses maximal 2 Stunden am Stück mal schlafen dürfen und Tag und Nacht die Fische einholen und sortieren und ausnehmen und so weiter. Das war schon sehr gut gemacht. Ne? Die Ausstellung war ganz neu und das war sehr anschaulich. Also man konnte sich dann auch da mal hinsetzen und die Barabres steuern.
Ja,
und,
war so eine Brücke nachgebaut. Das war echt cool. Ne? Oder eine Kombüse oder die Kajüte. Ja. Ne? Da schnarchte sogar jemand. Und ich meine auch, da wäre jemand in der Dusche gewesen. Da plätschert es die ganze Zeit hinter dem Duschvorhang. Aber wir haben nicht hintergeschaut. Mhm. Ne?
Und die Jungs haben sich dann mal auf den Kapitänssitz natürlich auf der Brücke gesetzt. Und war sehr cool gemacht.
Ja, und dann gab es so Informationen, wie denn dann der Fisch quasi ins Geschäft oder in den Laden kommt, ne, so wie diese Produktionskette dann weiter fortgesetzt wird. Das war die Theorie. Und plötzlich meint die Tiffan, so Leute, jetzt mal Gas geben. Es ist 17 raus, Uhr, ne? Die Fischerboote kommen wieder rein. Dann sind wir rausgegangen und dann standen wir sozusagen auf so einer Art Balkon und konnten halt schauen, wie die ganzen kleinen Bötchen reinkamen. Und unten am Pier hielten, da warteten schon so ältere Herrschaften mit so Wägelchen und da wurden die ganzen Fische ausgeladen und ab in die Fischhalle transportiert.
Genau, also Fische und Krustentiere ganz viele und die Rentner arbeiten da, um sich noch was dazu zu verdienen und alles ging Hand in Hand und super geschäftig und jeder Handgriff saß. Es ging total schnell, die kamen da rein, kaum waren sie da, alles abgeladen, vorher schon die Fische, Krustentiere sortiert und dann ging es ab in die Krier, das ist die Auktionshalle und die durften wir dann auch noch besichtigen.
Genau, da standen wir quasi mitten im Trubel, wie so ein kleines Grüppchen und haben uns das angeschaut.
Mit Kopfhörern.
Und, genau, weil es so laut war, dass die Fan dann so ein kleines Mikro hatte und damit wir sie verstehen konnten, hatten wir so Kopfhörer, obwohl wir direkt neben ihr standen.
Und daher kommt auch der Name Krier, ne? Also von Schreien oder Brüllen, weil da die Preise zumindest früher immer laut gebrüllt wurden. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Die Einkäufer sind in so einem Extraraum auch mit Mikrofonen und trotzdem ist es immer noch so eine geschäftige Atmosphäre und da ist viel los und alle wollen da irgendwie den Fang des Tages zum besten Preis ersteigern.
Ja, ich mag cool. sowas gerne. Das ist halt immer so eine umtriebige Geschichte, ne? Und da alle sind busy und so. Also das war eine coole Atmosphäre.
Ja.
Einziger Wermutstropfen. Wir wollten eigentlich frischen Fisch mitbringen, ne? Als Gastgeschenk unsere Freunde. Nur wir selber, wir konnten da nichts kaufen, weil es war nur für Großhändler gedacht.
Und wir waren ja keine angemeldeten Einkäufer.
Nee, viel Fisch wollten wir dann auch nicht kaufen. Also es hätte sicherlich irgendwo einen Fischladen noch gegeben, aber wir wollten es halt aus der Halle holen.
Ja.
Hat leider nicht sollen sein, sodass wir dann völlig mittellos bei unseren Freunden ankamen und nur einen bretonischen Cidre und sonstige kleinere Leckereien, die wir vorher in den ganzen kleinen Hoflädchen und so erstanden haben, mitgebracht haben, aber eben kein Fisch.
Ich wollte noch sagen, ich fand das so cool in dieser Fischhalle, dass die Tiffan uns da auch wirklich den Fang des Tages gezeigt hat, ne? Also Katzenhaie, Tintenfische, Hummer, Langusten, das war einfach total cool zu sehen, was da alles aus dem Meer gefischt wird. Und wir haben zwar keinen Fisch gekauft, aber wir haben Langustinen probiert und die waren sehr, sehr lecker.
Ja, das fiel mir auch gerade ein.
Mit Algenmayonnaise.
Mhm.
Das war köstlich.
Und einem Glas Weißwein.
Mhm. Beziehungsweise Cider in meinem Fall.
Ja,
du hast den Muscadet, glaube ich, getestet, ne?
Sehr lecker.
Und das ist natürlich eine total schöne Atmosphäre, da zu sehen, wie die Langustinen gerade angekommen sind und schwupps hast du sie schon auf dem Teller. Cooler Ort. Also müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr in der Gegend seid, euch anschauen und bucht euch auf jeden Fall eine Tour, dass ihr auch mal in die Halle reinkommen könnt und diese Geschäftigkeit miterlebt. Das war der Nachmittagsfang und morgens gibt's das auch. Morgens um 5 kommen die Boote rein oder 5:30 und also 2-mal täglich ist das Ganze. Nur ich weiß nicht, ob es auch so früh morgens die Führung gibt, das weiß ich nicht, aber am Nachmittag auf jeden Fall.
Ja, das war der erste Teil unseres Bretagne-Roadtrips entlang der Südküste und Golfe du Morbihan. Und wenn euch ja das interessiert hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Folge einmal bewertet oder unserem Kanal folgt. Und bald gibt es den zweiten Teil, denn wir sind natürlich noch weiter gereist. Da sind wir durch das Hinterland gefahren. Das ist überraschend bergig und mit spannenden Legendenwäldern. Ne? Mhm. Und wir sind rübergefahren nach Saint-Malo und in die Bucht von Mont-Saint-Michel. Und da gibt es auch eine Menge zu entdecken und zu erleben. Und das war richtig cool. Mhm. Und davon berichten wir im zweiten Teil unseres Bretagne-Roadtrips.
Genau.
Also, wir hören uns bald. Bis dahin.
Ciao, mach's gut.
Tschüss.